Gott ist gut. Er ist die Güte in Person. Wenn ihr alles wieder vergesst, was ich gleich noch sagen werde, aber das, was ich eben gesagt habe, behaltet und mitnehmt, dann habt ihr die wesentliche Botschaft gehört und verstanden und mitgenommen. Seine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Und damit meine ich nicht nur den Himmel, der unsere Erde umspannt, sondern ich meine den ewigen Himmel, der keine Grenzen hat, weder zeitlich noch räumlich. Ich möchte mich gerne mit euch auf die Spur eines Wortes machen, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Ich kannte es zumindest bis neulich auch nicht, aber als ich damit in Berührung gekommen bin, hat es mich augenblicklich fasziniert und das möchte ich gerne mit euch teilen. Es ist ein hebräisches Wort und es heißt Chesed. Und mit dem Wort verhält es sich so ähnlich wie mit dem Wort Shalom. Das übersetzen wir ja so zwangsläufig gerne einfach nur mit Frieden. Aber wenn wir mit einem Hebräer sprechen und an ihm sagen, dass wir da nur Frieden drunter verstehen, dann reicht ihm das nicht, weil es viel umfassender ist, so ein Wort. Frieden ist richtig und es ist sicherlich eine sehr zutreffende Übersetzung für Shalom, aber es meint inneren und äußeren Frieden, es meint Wohlergehen, Wohlstand, Gesundheit, blühendes, gelingendes Leben und vieles mehr. Und so ähnlich ist es auch mit diesem Wort Chesed. Und damit sind wir auch schon bei einem Problem, was jemand hat, der jetzt aus dem hebräischen Grundtext eine Übersetzung ins Deutsche oder in eine andere Sprache machen möchte. Was macht man denn, wenn es gar keine Entsprechung gibt, wenn wir gar nicht so ein Wort haben, was diese Fülle zum Ausdruck bringt, die dieses Wort meint? Da muss man ja irgendwie eine Facette davon, eine besondere sozusagen hervorheben und tut dem Wort nicht wirklich gerecht. Und da wollen wir uns ein bisschen auf die Spur machen, was sich denn alles unter diesem Chesed verbirgt. Geht ihr mit mir auf diesen Weg? Geht ihr mit mir auf diesen Weg? Da habe ich ja Glück gehabt. Gehen wir mal los. Das Lied, was wir eben gesungen haben, da stammt der Text aus Psalm 106, Vers 1, auch Psalm 136, Vers 1, da finden wir das Gleiche. Da heißt es, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine... Da haben wir schon mal das wesentliche Wort, so wie bei Shalom, Frieden, können wir sagen, Chesed ist Güte. Aber ich habe ja schon ausgeführt, es geht noch weit darüber hinaus. Aber Güte ist schon ein ganz wesentliches Wort. Viele weitere Begriffe wie Barmherzigkeit, Treue, Loyalität, Gunst, Wohlwollen, Liebe und vieles mehr stecken auch in diesem Wort. Ein anderes Lied in unserem Liederbuch, was wir heute nicht singen, die Nummer 72, basiert auf Psalm 36, Vers 6. Da heißt es, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. In den Psalmen finden wir dieses Wort am häufigsten. Wir finden das Wort aber auch in den 10 Geboten, dort in Vers 6, also 2. Mose 20, Vers 6. Für alle, die diesem eifernden Gott folgen wollen, verspricht Gott seine Chesed, seine Herrlichkeit, sein Wohlwollen. Im Neuen Testament taucht dieses Wort, es taucht nicht wirklich im Neuen Testament, also es taucht schon auf, aber nicht wirklich, weil es nur dann auftaucht, wenn ein Text aus dem Alten Testament im Neuen Testament zitiert wird. Warum? Weil das Neue Testament halt nicht auf Hebräisch verfasst wurde, wie ihr wisst. Aber in Matthäus 9, Vers 13, da wird halt Hosea 6, Vers 6 zitiert, wo es heißt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Und das Wort Barmherzigkeit an der Stelle steht in Hosea 6, Vers 6, Chesed. Oder Jesaja 40, Verse 4 und 5, da heißt es, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, das soll gerade und was hügelig ist, das soll eben werden, denn die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden. Hier ist das Wort Herrlichkeit gewählt worden, um das Wort Chesed zu übersetzen. Aber ehe ihr jetzt ganz verwirrt seid in all diesen Begriffen, schauen wir nochmal auf den Kerngedanken. Gott ist gut. Er ist die Güte in Person. In meinem Hauskreis, da treffen wir beim gemeinsamen Bibellesen manchmal auf schwierige Stellen. Die gibt es. Und dann sitzen wir da so da und jeder denkt so still über den Text gerade nach, diesen schwierigen. Und während es so in allen gärt, steht schon fest, gleich wird eine Stimme den Raum durch oder die Stille durchbrechen. Und das, wenn er da ist, ist es die Stille von Ralf und der wird sagen, eins steht fest, Gott ist gut. Und das funktioniert sogar, wenn Ralf nicht da ist, weil dann wird irgendjemand sagen, also wenn Ralf heute hier gewesen wäre, der hätte gesagt, Gott ist gut. Warum erzähle ich euch das? Ja, weil es mir sehr, sehr wichtig geworden ist. Und weil es so hilfreich ist, dass Gott gut ist, ist Voraussetzung und Schlüssel zum Umgang mit schwierigen Stellen und Abschnitten. Und damit meine ich nicht nur Bibelstellen und Bibelabschnitte, sondern auch mit unseren Lebensabschnitten. Da, wo es schwer ist, wo Gottes Güte sozusagen angezweifelt werden könnte, wenn wir da die Sicherheit haben, dass Gott gut ist und wie ihr es auch vorhin schon zusammengetragen habt, dass das jeden Tag neu ist und dass es halt immer gilt, dass es was Beständiges ist, ja, dann ist da etwas sicher, was sonst droht, unsicher zu werden. Dass seine Güte so weit reicht, wie der Himmel ist. Dass sie nicht beschränkt ist, weder zeitlich noch räumlich. Dass sie nicht an irgendwelche Grenzen stößt, sondern dass sie uns grenzenlos zur Verfügung steht. Wenn uns das bewusst wird, dann sieht manches, was sich eben noch so groß in unserem Leben aufspielen und als Problem darstellen wollte, sieht schon viel kleiner und viel handhabbarer aus. Und genau an dieser Stelle, wo wir uns dessen bewusst werden und sicher sind, dass Gott gut ist, ist unser Christsein und unsere Nachfolge, unser von Gott gedachtes Dasein als Mensch ebenfalls sicher und nicht bedroht. Was meine ich damit? Am Anfang, da lebten die ersten Menschen, Adam und Eva, die lebten in totaler Harmonie mit Gott. Man kann auch sagen, sie lebten in der Chesed Gottes, in seiner Herrlichkeit, in seiner Gunst, in seinem Wohlwollen, in seiner Liebe. Und dabei erlebten sie im täglichen Miteinander, ja, wie herrlich und gut dieser Gott ist. Wie schön muss das gewesen sein. So möchte Gott mit den Menschen leben, mit dir, mit mir. Aber warum ist das heute nicht mehr möglich? Warum und wodurch wurde denn diese absolute Harmonie zerstört? Weil da jemand kam, der genau dort angriff und Gottes Chesed als Trugbild darstellte. Das war und ist auch noch heute die Angriffsfläche Nummer eins. Er säte Zweifel daran, dass Gott wirklich gut ist, indem er behauptete, dass Gott diesen beiden etwas Wesentliches vorenthalten würde. Wie kann das sein? Sie lebt in seiner Gunst, in seinem Wohlwollen, in seiner Liebe, in seiner Herrlichkeit. Was kann da noch Wesentliches fehlen? Ja, aber er kam und sagte, sollte Gott gesagt haben, keineswegs werdet ihr des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag ihr davon esset, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was böse ist. Tja, was gut war, das wussten sie schon aus täglicher Anschauung im Zusammenleben mit Gott. Und nun mussten sie auch kennenlernen, was böse ist. Das Schicksal nahm seinen Lauf. Ich weiß nicht, ob ihr Miki Jovanovic kennt, der ist Prediger in München und auch auf dem G-Camp und auch auf dem Hila schon gewesen halt. Der kommt ja ursprünglich aus Berlin und dort hat er einen Freund, der Rabbi ist. Und der Miki hat sich mal dafür interessiert, wie denn der Rabbi dieses Wort Chesed erklärt. Ob man das irgendwie anschaulich machen kann, wie weitreichend das ist, was in dieser totalen Harmonie mit Gott früher im Paradies und Adam und Eva, also in dieser Beziehung, möglich war. Und dieser Rabbi, der war auch um eine Antwort nicht verlegen. Er hat gesagt, dass diese Chesed besonders spürbar ist in diesem Moment, wo ein Kind geboren wird. Und wenn es dann seine ersten Atemzüge getan hat und eben noch geweint und geschrien hat und dann in den Arm der Mutter gelegt wird und dort zur Ruhe kommt, das kommt der Chesed am nächsten. Also diese Geborgenheit, dieses Angekommensein, dieses Angenommensein, dieses Geliebtwerden, das umschreibt sehr stark diesen Begriff der Chesed. Jeder, der das schon als werdende Mutter oder Vater erlebt hat, der weiß, wovon ich hier spreche. In einem solchen Moment, wo dieses Kind da im Arm liegt und sich beruhigt bei der Mutter, da ist doch alles Äußere total egal. Da kann es draußen regnen, stürmen, schneien, hageln, donnern, blitzen, egal. Da kann es außenrum wirtschaftliche oder politische Notlage sein, egal. Sogar die Geburtsschmerzen der Mutter, die werden zumindest gedämpft, vielleicht sogar ganz ausgeblendet. Das Kind weiß sich am richtigen Platz, es fühlt sich geborgen und angenommen und in diesem Moment ist alles harmonisch, himmlisch, herrlich. Das kommt der Chesed am nächsten. Und wie schade, 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 dass wir uns Menschen um das dauerhafte Erleben dieses Zustands selbst gebracht haben. Und wir spüren in uns drin, dass uns da was verloren gegangen ist. Und instinktiv suchen wir nach diesem Zustand, der sich so perfekt anfühlt. Nein, der so perfekt ist. So, wie sich Gott Leben vorgestellt hat. Was kann es Schöneres geben, als ein Leben so zu führen, wie der Schöpfer des Lebens es sich als gelingendes Leben vorgestellt hat? Die gute Botschaft lautet, von Gottes Seite aus, ist all sein Wohlwollen, all seine Liebe, seine Gunst zu uns, dies ungebrochen. Sein Angebot steht und gilt dir in jedem Moment. Und es ist an uns, uns dort hineinzubegeben und uns nicht vom Widersacher einreden zu lassen, dass das alles nur ein Trugbild sei. Das ist ganz elementar, denn Gott ist gut. Er ist die Güte in Person. Aber merkt ihr, wie umkämpft diese Position ist? Durch den Sündenfall ist der Widersacher tatsächlich 1-0 in Führung gegangen. Das muss man ihm lassen. Aber er tut so, als sei er nicht verloren, als sei er nicht geschlagen. Irgendwie will er wohl noch seine Statistik verbessern. Und noch immer spielt er seine ganze Klaviatur oder nimmt seinen ganzen Werkzeugkasten, wie es oben eben hieß, zur Hand und überzieht die Welt mit Leid. Mit Krankheit, mit Streit, auch in Familien, mit Schwierigkeiten, mit Beziehungsproblemen, mit finanziellen Nöten, mit Kriegen, mit Terror, mit Enttäuschungen und Verletzungen. Und all das tut er in der Absicht, dass wir denken, wie kann Gott das zulassen? Ist er wirklich gut? Und schon sind wir wieder an diesem Punkt. Wo, wie beim Sündenfall, wo die Zweifel gesät werden und Gottes Chesed angegriffen wird. Mit jeder dieser Aktionen greift er diesen Punkt an, weil er weiß, wenn es ihm gelingt, unseren Glauben an die Güte Gottes zu schwächen, unser Vertrauen auf Gottes Güte mit Zweifeln zu überziehen, dass er dann zumindest Teilerfolge erzielen kann. Jemand, der wirklich genug Leid in seinem Leben erfahren hat, um wirklich ins Wanken zu geraten, das war Hiob. Wir haben ihn ja gerade im Bibelgespräch. Jeder hätte es verstanden, wenn er gewankt hätte, ja, wenn er sogar gefallen wäre. Selbst sein Umfeld empfiehlt ihm doch Gott einfach, den Rücken zu kehren. Und auch seine liebreizende Frau sagt zu ihm, sag diesem Gott ab und stirb. Empathie pur, oder? Offenbar hat diese Frau keine Ahnung davon, was Gottes Chesed ist. Sie praktiziert das Gegenteil davon, doch Hiob hält fest. Er kennt die Chesed und benutzt dieses Wort auch selbst in Hiob 6, Vers 14. Da heißt es, wer Barmherzigkeit, also da ist wieder das Wort Barmherzigkeit eingesetzt, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Und er hält fest an diesem Allmächtigen. Er hält fest an Gott, weil er weiß, dass Gott gut ist, weil er auf Gottes Güte, die er geschmeckt hat, nie wieder verzichten möchte. Ein anderer, der verzichtet freiwillig auf die Chesed seines Vaters, der sogenannte verlorene Sohn. Und später bezweifelt er, dass er diese Chesed zurückbekommen kann. Er rechnet gar nicht mit der Güte des Vaters. Er will nur Tagelöhner auf dessen Hof sein und wird überrascht von jemandem, der Tag ein, Tag aus Ausschau nach ihm gehalten hat, der ihm entgegengelaufen kommt. Das ist für einen Patriarchen orientalischer Herkunft unvorstellbar, dass der seine Rockzipfel sozusagen nimmt und dann seinem Sohn entgegenläuft. Das ist ungebührlich. Und der, egal wie er nach Schweinestall stinkt oder nach sonstigen Gerüchen, der langen Wanderung wegen, der ihn umarmt und der nichts lieber tut, als diesen seinen Sohn augenblicklich und sofort, ohne dass der irgendwas sagen muss, wieder in diesen alten Stand zurückzusetzen, in diesen alten Stand zurückzuheben und der aus Freude darüber sogar ein großes Fest veranstaltet. Und ihr wisst, dass Jesus mit diesem Gleichnis seinen Vater, das Wesen seines Vaters beschrieben hat. Und dieser will nichts lieber, als diesen alten Stand wiederherzustellen. In diesen Stand, der vor dem Sündenfall galt. Diese totale Harmonie, in der die Menschen mit Gott lebten. Und es ist an uns, uns umzukehren und dem zuzuwenden. Und dabei ist es egal, wie viele Schritte du weggelaufen bist vor deinem Gott. Es bedarf nur eines Schrittes der Umkehr und du schaust in sein liebevolles Angesicht. Weil egal, wie weit du dich entfernt hast, Gott war dir nie fern. Er war immer bei dir und hat nur auf diesen Moment gehofft, dass du dich umdrehst und dich ihm wieder zuwendest. Er ist immer daran interessiert, dich in diesen alten Zustand zurückzuheben. Das ist sein Anliegen mit dir. Denn Gott ist gut. Er ist die Güte in Person und seine Güte reicht, soweit der Himmel ist. Und das sollen wir spiegeln. Und damit sind wir bei dem vorhin zitierten Bibelvers aus Johannes 13, Vers 35, den man leicht abgewandelt zitieren könnte: An eurer Chesed untereinander soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und so müssen wir uns fragen, und so muss ich mich fragen und du dich auch: Bist du gütig? Empfinden die Menschen um dich herum dich als gütig, als wohlwollend, als liebevoll? Sind das so die Eigenschaften, wenn ein anderer über dich befragt wird, um dich zu charakterisieren? Fallen ihm da diese Worte ein, dass du gütig, liebevoll und wohlwollend bist? Wenn du jetzt zögerst, ganz klar Ja zu sagen, dann will ich dir zurufen: Lass dich verwandeln. Das soll doch keine schwere Charakterschule sein, sondern lass den Heiligen Geist an dir wirken. Lass dir das schenken. Das bleibt nicht ohne Veränderung. Das bleibt nicht ohne positive Veränderung. Und hier in der Gemeinde, da kann das sichtbar werden, um sich greifen, ansteckend sein. Lass dich doch vom Heiligen Geist leiten, für wen du hier ein Segen sein kannst. Wem du ein gutes Wort sagen kannst, das diesen dann in der Woche begleitet. Wen du segnen kannst. Mit wem oder für wen du beten kannst. Was kann es Schöneres geben? Dafür ist Gemeinde da, dass wir uns gegenseitig gut tun und voranbringen und in dieser Chesed leben und sie damit halt ausbreiten. In meiner Gemeinde habe ich neulich die Einstimmungszeit gehabt, also so zu Beginn. So wie Eugenia das heute Morgen gemacht hat, haben wir so eine Einstimmungszeit, wo ja auch so ein Gedanke vermittelt wird. Und da habe ich ein Experiment mit meiner Gemeinde gemacht. Ihr müsst euch vorstellen, bei uns sitzen so 100, 120 Personen und ich habe einfach mal so in die Runde gefragt: Wer von euch kann denn eine extra Portion Segen gebrauchen? Und dann gingen die Hände hoch und die sich als erstes gemeldet haben, die habe ich dann bitte nach vorne gebeten. Und dann standen hier, stellt euch einfach mal vor, ich hätte das jetzt auch mit euch gemacht, vielleicht mache ich es gleich noch, mal gucken. Da stehen jetzt drei Personen. Und dann habe ich zu der Gemeinde gesagt: Ich gebe euch jetzt einen Moment der Stille, lasst euch doch mal von Gott aufs Herz legen, wen dieser drei ihr segnen sollt und womit. Und wenn ihr dieses Gefühl bekommt, wenn euch Gott das schenkt halt, welchen dieser drei er für euch sozusagen hervortut und womit ihr diese Person segnen sollt, dann segnet sie doch mal im Stillen. Und nach dieser Stille habe ich gesagt, ich habe jetzt ja nicht gesehen, wie viel Segen da geflossen ist. Und die drei haben es vielleicht innerlich gespürt, aber wie wäre es denn, wenn ihr nach dem Gottesdienst auf diese drei Personen zugeht? Also einfach auf die Person zugeht, die euch Gott aufs Herz gelegt hat und einfach diesen Segen auch nochmal laut aussprecht. Das war das Experiment. Und dann war ich natürlich total neugierig nach dem Gottesdienst, was denn da so ein Segenstrom kommt, wenn da 120 Leute sitzen, also drei davon hatte ich jetzt vorne, also 117 noch, aber für jeden sind ja ungefähr 40 Personen da, die ihn segnen könnten. Ne? Das ist doch jetzt so mathematisch nicht ganz verkehrt, oder? Ich habe die drei befragt. Wollt ihr das Ergebnis wissen? Die erste Person, die ich befragt habe, die ist völlig leer ausgegangen. Die zweite Person hat eine Rückmeldung bekommen, die war von mir. Und die dritte Person hat eine Rückmeldung bekommen von den 117, die da saßen. Das hat mich echt betroffen gemacht. Und so musste ich, also diese Predigt habe ich auch in meiner Gemeinde schon gehalten, musste ich an der Stelle sagen, da gibt es noch viel Steigerungspotenzial, viel positives Steigerungspotenzial. Und ich musste auch den nächsten Satz zu mir selber sagen, der heißt, erfreue dich daran, was hier in deiner Gemeinde geschieht. Hier gibt es viel Positives. Aber bleib entspannt, wenn da was passiert, was dir nicht gefällt, was du dir irgendwie anders vorgestellt hast. Nicht alle Bestandteile des Gottesdienstes sind für dich. Nimm die, die gut für dich sind, und freu dich bei den anderen einfach, dass die gut für andere sind. Auch wenn sie dir persönlich nicht so gefallen. Das führt zu einer entspannten Haltung. Und eine entspannte Haltung ist eine gute Voraussetzung dafür, gütig zu sein. Wenn man einfach ein bisschen locker bleibt und wohlwollend, dann ist das eine gute Chance, gütig zu sein. Denn daran, an unserem Miteinander, soll die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Und daran sollen sie diese Facette von Gott kennenlernen und Hunger und Durst danach bekommen, diesem Gott zu folgen. Einem Gott, der gut ist. Einem Gott, der die Güte in Person ist. Mit einer Güte, die so weit reicht wie der Himmel. Ist. Wenn wir gütig, wohlwollend und liebevoll miteinander umgehen, dann ist das gut für uns selbst. Es ist gut für unsere Beziehungen untereinander. Es ist gut für die uns beobachten und damit in Berührung kommen. Aber es ist auch gut für unsere Kinder. Spätestens aus Verantwortung für unsere Kinder sollten wir uns so verhalten, denn Kinder werden niemals erwachsen werden ohne Werte. Sie werden Werte bekommen. Die Frage ist nur, welche und von wem. Und ich sage euch eins, wenn sie die Werte nicht von uns bekommen, dann von irgendjemand anderem. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Oder ich bilde mir ein, es doch zu wissen. Wie schön ist es, wenn wir uns hier wohlwollend und liebevoll begegnen und dadurch diese Werte vermitteln. Dann sind wir wie so ein Rosengarten, der seinen Duft verströmt. Und jeder, der damit in Berührung kommt, dem haftet dieser Duft dann auch an. Und wenn er in die Welt hinausgeht, ja, dann fällt das auf. Dann sagen Leute, riechst du gut, wo warst du denn? Und schon geht diese Botschaft um die Welt. Wenn man in einen Raum hineinkommt, wo die Menschen freundlich sind, dann ist man doch automatisch mitfreundlich, oder? Ich meine, da stimmt doch was nicht. Wenn du unfreundlich bist und kommst in einen Raum, und das sind lauter freundliche Menschen und du bist unfreundlich und bleibst unfreundlich. Ui, das ist aber ein harter Fall dann. Epheser 4, Vers 2 fordert uns dazu auf, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt, manchmal muss man auch ertragen, ertragt einander voller Liebe. So heißt es in Epheser 4, Vers 2. Und jede dieser Aufforderungen, die wir eben gehört haben, die hat eins im Sinn, der Beschädigung der Chesed entgegenzuwirken. Dem näher zu kommen, wie sich Gott unsere Beziehungen vorgestellt hat, wie es seiner guten Absicht entspricht. Wie kann ich dem folgen? Wie kann ich diesem Gott folgen? Unsere Identität besteht darin, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und in ihm zu leben heißt aufblühen und gedeihen, weil wir durch ihn versorgt und beschützt sind. In ihm bekommen wir alles, was wir wirklich brauchen. Und er, Gott, ist der Inbegriff der Großzügigkeit. Das heißt nicht in jedem Fall, dass wir reich an Gütern sind, sondern es heißt in jedem Fall, dass wir reich an Güte sind. Das ist der Schlüssel. Im Lexikon steht, Wikipedia, das Wesen der Großzügigkeit ist ohne Verpflichtung oder Zwang, anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, der über das normale Maß hinausgeht. Und das tut Gott, und zwar im absoluten Übermaß. Jedes Vermehrungswunder, von dem wir ja viel in der Bibel finden, zeugt davon. Der nicht versiegende Ölkrug, die Brotvermehrung und, und. Die Bibel ist voller Beispiele. Gott lässt sich nicht lumpen. Gott ist großzügig. Und so sollen wir es als Nachfolger auch handhaben, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Ja, was sage ich? Unsere Möglichkeiten im Rahmen der Möglichkeiten, die Gott uns gibt, damit wir darin wandeln können, damit wir damit umgehen können. In der rabbinischen Tradition ist die Chesed Anfang und Ende der Tora, wobei es jetzt nicht meint, einen wirklichen Anfang so zeitlich und ein Ende, weil es gilt ja auch in der Ewigkeit, sondern Anfang und Ende meint hier, dass es das umfasst, dass die Tora sozusagen ummantelt ist von der Chesed, motiviert, dass es sie überhaupt gibt und wie sie geschrieben wurde, und sie führt auch dahin, wohin Gott uns führen möchte, nämlich in diese totale Harmonie mit ihm. Und darin, in diesen rabbinischen Lehrsätzen, da heißt es, passt gut auf, das ist ein bisschen kompliziert, von 6 Dingen genießt der Mensch die Früchte in dieser Welt, während ihm der Stamm für die jenseitige Welt erhalten bleibt. Interessante Formulierung, ich lese das nochmal. Von 6 Dingen genießt der Mensch die Früchte schon in dieser Welt, während ihm der Stamm für die jenseitige Welt erhalten bleibt. Ich denke, kurz könnte man sagen, wenn man diese 6 Dinge, die gleich aufgezählt werden, schon hier praktiziert, ja, dann hat man schon einen Vorgeschmack auf den Himmel. So verstehe ich das. Und die 6 Dinge möchte ich euch gerne nennen. Gastfreundschaft, Krankenbesuch, frühzeitiges Erscheinen im Lehrhaus, Erziehung der Kinder zum Studium der Tora und die Beurteilung des Nächsten zu dessen Gunsten. So lehrt es der Talmud in Schabbat 127, Vers A. Beurteilung des Nächsten zu dessen Gunsten. Das finde ich super. Das ist doch zum auf der Zunge zergehen lassen. Das habe ich mir auch echt hier hinter das eine Ohr geschrieben, also nicht wirklich, also im übertragenen Sinne. Beurteilung des Nächsten zu dessen Gunsten. Also wenn ich mich über irgendjemanden ärgere, dann sage ich mir immer, ich ärgere mich jetzt nicht, weil ich beurteile den Nächsten jetzt zu dessen Gunsten. Ich sage jetzt nicht, was drängelst du mich denn hier auf der Autobahn oder so, sondern ich denke mir, vielleicht gibt es irgendeinen Grund, den ich nicht sehen kann, was weiß ich, wir hatten ja vorhin hier Kindsgeburt, also vielleicht ist er gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, weil die Frau schon da ist, schon das Baby fast da ist. Deswegen hat er es so eilig, dann muss ich doch nicht sauer sein auf den. Also wenn ich den anderen, den Nächsten beurteile zu dessen Gunsten, das spart ohne Ende Ärger. Wenn ich einfach mich nicht groß mache und mich erhebe und sage, ich habe jetzt Grund, auf dich sauer zu sein, sondern wenn ich Entschuldigungsgründe für die andere Person finde und sein Verhalten beurteile zu dessen Gunsten, ja, das lässt einen gütig, wohlwollend und liebevoll sein. Wollt ihr auch wissen, was hinter meinem anderen Ohr steht? Da steht, bagatellisiere die Schwächen und Fehler des anderen. Also nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, sondern umgekehrt, aus einem Elefanten eine Mücke. Also wo mich gerade was ärgert sozusagen, dass ich dann halt, wenn ich schon das andere getan habe, dann auch sage, meine Güte, stimmt denn nicht viel, das andere kann ich nicht darauf blicken. Und mit den 6 ist es nicht getan, es gibt noch mehr, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Ehrerbietung gegenüber Vater und Mutter, Wohltätigkeit, insbesondere den Armen gegenüber und jedem, der es auf andere Weise nötig hat, Frieden stiften zwischen dem Nächsten, zwischen einem Menschen und seinem Nächsten und das Studium der Tora. Chesed ist also etwas, was auch mit praktischen Taten verbunden ist und darin ausgelebt werden kann. Wo wir also nicht nur darauf warten, dass es uns irgendwie in den Schoß fällt, sondern wir begeben uns dort hinein, wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten und gehen darin auf und betreten einen Segensraum. Es ist mit praktischen Taten verbunden, nicht nur mit freundlichen Gedanken. Freundliche Gedanken sind gut, die sind ja der Anfang. Ihr kennt das ja vielleicht, dass aus einem Gedanken dann irgendwie eine Tat wird und aus den Taten wird dann irgendwann der Charakter. Also damit geht es los, aber damit endet es nicht. Und all dies tun wir, oder all dies tun, und das, was ich eben genannt habe, das ist nur ein Auszug aus einem ganzen Katalog freundlichster Aktivitäten. Da könnt ihr bei Interesse noch viel tiefer einsteigen. Das trägt bei zum, wieder ein hebräisches Wort, zum Tikkun Olam. Das hatten wir neulich auch im Studiengespräch vor ein paar Wochen. Das meint die Reparatur der Welt. Wir selbst können die Welt nicht reparieren. Wir können sie nicht absolut wiederherstellen. Das hat Jesus getan. Aber wir können uns als sein Werkzeug in seine Hände begeben, damit die Reparatur einfach größere Auswirkungen hat. Und schon Jesus hat den Menschen einen Eindruck davon verschafft. Menschen damals, die eine harte Hand, das Gericht, eine Wurfschaufel erwartet haben, die begegneten einem gütigen Sohn Gottes, der zugewandt, wohlwollend und liebevoll war und ist. Jede Krankenheilung, jede Speisung hungriger Menschen, jedes gute Wort schenkt uns eine gute oder schenkt uns eine Ahnung von Gottes guter Absicht mit uns. Axel Kühne hat mal einen tollen Text über Jesus verfasst, der auch im letzten Quartal in unserem Studienheft stand. Und ich fand Zeile für Zeile Chesed pur und ich habe ihn einen Tick umgestellt. Der Text heißt, Jesus, du bist anders. Als sich alle von der Ehebrecherin distanzierten, stelltest du dich zu ihr. Als sich alle über den Zöllner empörten, lud du dich ein, als Gast bei ihm zu sein und einzukehren. Als alle die Kinder wegschicken wollten, riefst du sie zu dir. Als sich Petrus selbst verdammte, vergabst du ihm. Als das Opfer der Witwe von allen übersehen wurde, lobtest du sie dafür. Als alle dem Schächer am Kreuz die Hölle wünschten, versprachst du ihm das Himmelreich. Als alle Paulus als harten Verfolger fürchten, machtest du einen Nachfolger aus ihm. Als die Kranken schon längst aufgegeben waren von jedermann, heiltest du sie. Als alle Passa feierten, starbst du am Kreuz. Und als die anderen ihre Hände in Unschuld wuschen, nahmst du alle Schuld auf dich. Und als alle meinten, es sei das Ende, erstandest du vom Tode. Geht es noch deutlicher? Wir haben einen guten Gott, jederzeit und immer. Ich glaube, wozu Gott uns auffordert, ist dies, uns ganz auf Gott zu werfen, in ihm unsere Identität zu haben, von ihm alles zu erwarten und dann können wir weitergeben und loslassen. Und dann werden wir ein gutes Zeugnis für die Menschen sein. Was jeder Mensch eigentlich möchte, weil Gott uns so gemacht hat, ist verstehen, wozu gibt es mich eigentlich und das ausleben. Wir sind dazu gemacht, Gottes Güte auszuleben und weiterzugeben in jedem Aspekt. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als Licht und Salz in dieser Welt zu sein, als großzügig, wohlwollend und liebevoll mit jedem, den uns Gott an die Seite oder an den Weg stellt, umzugehen. Wir haben einen guten Gott, der voller Güte ist, der die Güte in Person ist. Und diese Güte ist unbeschränkt und reicht so weit wie der himmlische Himmel. Amen.